Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Freitag mit Gerwald Herter, guten Morgen. Vorläufiges Ende einer revolutionären Utopie, das Schicksal der Stadt Grodno in Belarus. Noch ist sich Dauerherrscher Djukanovic seiner Sache sicher vor der Parlamentswahl in Montenegro, einem Land, das mit der EU über den Beitritt verhandelt. Und Corona-Folgen in Großbritannien, die schwere Krise der Luftfahrtindustrie. Das sind jetzt unsere Themen in Europa heute. Der Ankündigung des russischen Präsidenten Putin folgte gestern ein Appell des NATO-Generals Stoltenberg an Russland, die territoriale Integrität von Belarus zu achten, also die Grenzen und die Souveränität dieses Landes. Putin hatte in einem Interview indirekt mit einem Eingreifen russischer Kräfte in Belarus gedroht.
Alexander Lukaschenko hat mich gebeten, eine bestimmte Reserve von Sicherheitskräften zu bilden, und das habe ich getan. Aber wir haben uns auch darauf verständigt, dass sie nicht eingesetzt wird, solange die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Und wenn diese extremistischen Elemente, das möchte ich unterstreichen, sich hinter ihren politischen Losungen versteckend, nicht bestimmte Grenzen übertreten und Plünderungen beginnen, wenn sie nicht beginnen, Autos anzuzünden, Häuser, Banken, wenn sie nicht versuchen, Verwaltungsgebäude in Beschlag zu nehmen.
Verwaltungsgebäude. In der belarussischen Hauptstadt Minsk gab es durchaus Versuche, Gebäude zu stürmen. In einer anderen Stadt, weiter im Westen, in Grodno, war das gar nicht nötig. Dort gingen Kommunalpolitiker auf die Demonstranten zu. Und das nährte natürlich die Hoffnung auf Verhandlungen und einen friedlichen Wandel. Unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet, dass es dann allerdings anders kam.
Keine belarussische Stadt, abgesehen von der Hauptstadt Minsk, war in den vergangenen Wochen so oft in den Schlagzeilen wie Grodno. Die Stadt liegt ganz im Westen des Landes. Und das merke man den Menschen dort an, sagt Andrzej Poczobut, der aus Grodno für den Fernsehsender Bielsat berichtet. Traditionell galt Minsk als Bastion der Opposition gegen Lukaschenko und der Bezirk Grodno. Hier leben viele Polen, die schon durch ihren Katholizismus mit dem Westen verbunden sind. Aber auch für die ethnischen Belarussen hier ist der Westen kein Feind. Viele fahren über die Grenze, sehen, wie die Menschen in Polen und Litauen leben. Lukaschenko mag diesen Bezirk nicht. Es ist der einzige in Belarus, wo er keine Residenz besitzt. Für einen kurzen Moment in der Woche nach der Präsidentschaftswahl schien es, als könne Grodno sogar zur Modellstadt für Belarus werden. 3 Tage lang hatte die Staatsmacht auf die Protestierenden einprügeln lassen. Dann passierte in Grodno das, worauf viele Belarussen so sehnlich hoffen. Dort entschuldigte sich der Polizeichef für das brutale Vorgehen. Die örtlichen Machthaber suchten den Dialog mit den Protestierenden. Und das brachte Ergebnisse, wie Jerzy Krygienscha schildert, ein Mitglied der Oppositionspartei OGP in Grodno. Die Machthaber haben gesagt, ihr dürft ab sofort überall legal demonstrieren. Sie haben unsere Hauptforderung erfüllt, alle freizulassen, die unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl festgenommen worden waren. Die lokalen Funktionäre haben wohl gesehen, dass wir nichts zerstören wollen, dass wir friedlich sind. Doch der Moment der Hoffnung währte nur kurz. Inzwischen geht die Polizei wieder hart gegen Kundgebungen vor. Die Teilnehmer werden zu Hunderten vorgeladen und verhört. Vor wenigen Tagen nahm die Polizei 28 Arbeiter des örtlichen Chemiewerks fest, als diese nur in einer größeren Gruppe durch die Innenstadt zogen. Was war passiert? Der amtierende Präsident Alexander Lukaschenko hatte ein Machtwort gesprochen. Er entließ den Gouverneur des Bezirks Grodno. Andrzej Poczobut. Dieser Gouverneur war deutlich angenehmer als seine Vorgänger. Er war kein Oppositioneller, aber er hatte einen zivilisierten Umgangston. Er ist gebildet. Seine Vorgänger waren schlicht Rüpel. In Sitzungen hagelte es bei ihnen Schimpfwörter. Sie erniedrigten ihre Untergebenen öffentlich. Der neue Gouverneur war bisher belarussischer Gesundheitsminister. Obwohl er Arzt ist, trug er die bizarre Corona-Politik von Präsident Lukaschenko mit. Der Machthaber spielte die Risiken des Virus herunter und sperrte sich gegen eine langfristige Zusammenarbeit mit der WHO. Lukaschenko wechselte nicht nur den Gouverneur aus, er reiste auch persönlich nach Grodno, um die lokalen Eliten wieder auf Kurs zu bringen. Und obwohl ihm das gelang, rückt er die Stadt jetzt immer wieder in ein schlechtes Licht, mit teils absurden Behauptungen, so gestern bei einer Regierungssitzung. Wir müssen viel Geld ausgeben, um die Situation an unserer Westgrenze zu stabilisieren. Sie haben von den Erklärungen gehört, dass Belarus zerfallen solle und der Bezirk Grodno an Polen gehen werde. Sie sprechen schon ganz offen darüber, aber das wird ihnen nicht gelingen. Mit Sie sei die polnische Regierung gemeint, gab Lukaschenko zu verstehen. Die Behörden in Grodno gingen inzwischen besonders hart gegen Andersdenkende vor, sagt Jerzy Grigienczka. Eine Frau hat nicht mal teilgenommen an den Protesten. Ihr ging es nur um ihren Mann. Der war am 8. August festgenommen worden und sie wusste 4 Tage lang nicht, wo er ist. Da ist sie zur Polizei gegangen, wollte Auskunft und hat sich mit den Beamten gestritten. Nun ist sie angeklagt. Gleich gehe ich zu ihrer Gerichtsverhandlung. Auch wenn das Tauwetter in Grodno wieder vorbei ist, eines steht für die Menschen fest. Ein Zurück zu den Zuständen vor den Protesten gibt es nicht. Der polnische Journalist Piotr Andruszewski hat das immer wieder in Grodno bestätigt bekommen. Bis vor wenigen Tagen war er dort. Ich habe oft die Formulierung gehört, dass das jetzt die letzte Chance sei. Wenn es diesmal nicht gelingt, den Übergang zur Demokratie zu schaffen, dann werde man ausreißen. Auch Frauen im Alter von 40, 50 Jahren haben mir das gesagt. Sie würden dann ihre Wohnung verkaufen und nach Polen ziehen.
Informationen von Florian Kellermann. Sie finden seinen Beitrag und weitere Informationen zu Belarus, auch zu den Festnahmen heute Nacht, auf unserer Website deutschlandfunk.de. Wenn es um politische Kontinuität und persönliche Ausdauer geht, lässt der montenegrinische Präsident Milo Djukanovic einige afrikanische Dauerpräsidenten locker hinter sich und zum Beispiel auch den russischen Staatschef Putin. Seit fast schon 3 Jahrzehnten hält sich Djukanovic in der kleinen, einst jugoslawischen Republik an der Macht, ob nun als Präsident oder Premierminister, was auch immer die Verfassung hergibt. Djukanovic ist der bestimmende politische Faktor. Bisher konnten auch Wahlen daran nichts ändern. Übermorgen am Sonntag wählt Montenegro wieder ein Parlament. Der Präsident kann sich immerhin zugutehalten, dass es in Montenegro in den 90er Jahren nicht zum Krieg kam. Allerdings hatten Montenegriner anderswo gekämpft. Djukanovic führte Montenegro später in die Unabhängigkeit, dann in die NATO und längst verhandelt das Land mit der Europäischen Union über den Beitritt. Seine Kritiker werfen Djukanovic allerdings nicht allein vor, ein Autokrat, sondern auch so etwas wie ein Politoligarch zu sein, der sich immer wieder bei illegalen Geschäften bereichert. Zigaretten, Treibstoff und Waffenschmuggel, Provisionen bei der Privatisierung von Kombidaten. Clemens Fehrenkotte über die Parlamentswahl in Montenegro und deren Bedeutung für die so lange Herrschaft des Milo Djukanovic.
Wir sind das einzige postkommunistische Land, das nie die Regierung gewechselt hat. Das ist in einem Wort die Situation in Montenegro. Nebojša Medojević, langjähriger Oppositionspolitiker der stärksten Gruppierung für die Zukunft Montenegros, blickt dem Wahlsonntag zuversichtlich entgegen. Aus seiner Sicht stehen die Chancen dieses Mal recht gut. Die 3 Jahrzehnte lange Dominanz der Sozialisten unter Partei- und Staatschef Milo Djukanovic zu beenden. Gegenüber dem ARD-Studio Südosteuropa macht Medojevic mehrere Gründe geltend. Die Korruption und, wie er sagt, die Verbindungen Djukanovics zur organisierten Kriminalität seien selbst mit repressiven Maßnahmen nicht mehr länger zu überdecken. Die Wirtschaft des rund 600.000 Einwohner großen Landes hänge zu über 30% vom Tourismus ab. Und die hohen Corona-Infektionszahlen hätten fast zum vollständigen Stopp dieser Einnahmequellen geführt. Und schließlich, Djukanovic habe mit dem Vorstoß Ende des vergangenen Jahres von der orthodoxen Kirche zu verlangen, ihre Besitztümer aus der Zeit vor 1920 nachweisen zu müssen, die große Mehrheit der Bevölkerung gegen sich aufgebracht.
He made mistake. Open identity issue.
Er hat einen Fehler gemacht, die Identitätsfrage gestellt zu haben und zu versuchen, die orthodoxe Kirche zu zerstören und sie zu nationalisieren. Und damit hat er junge Leute motiviert, zur Wahl zu gehen und orthodoxe Bürger. 80% der Einwohner Montenegros gehören dem orthodoxen Glauben an. Und wir wissen zudem, dass 60-65% der Leute gegen Djukanovic sind. Und unsere Aufgabe besteht darin, sie zur Stimmabgabe zu bewegen. Vergangenen Sonntag vor der großen Kirche der Auferstehung Christi in der Hauptstadt Podgorica. Wie schon seit Wochen und Monaten, so nutzen auch jetzt zahlreiche Gläubige die Gelegenheit, ihrem Zorn auf den Staatspräsidenten Luft zu verschaffen. Milo, du Dieb, Montenegro hat sich erhoben, das Heiligtum muss verteidigt werden, Milo, du Dieb, skandieren die Gläubigen. Staatspräsident Milo Djukanovic weiß sehr wohl um die Intensität der Proteste gegen ihn. Im Interview mit dem ARD-Studio Südosteuropa am Mittwoch dieser Woche hält der 59-Jährige nüchtern dagegen: Ich kenne diese Version der Wahrheit in Montenegro. Wir hatten jetzt einen sehr stürmischen Prozess anlässlich der Verabschiedung des Gesetzes über die Religionsfreiheit. Bei diesem Anlass hat sich wieder die Polarisierung der Gesellschaft gezeigt. Viele Menschen, die im Staatsdienst arbeiten, sind erschienen. Ärzte, Professoren, Beschäftigte in der Staatsverwaltung und bei der Armee, die gemäß ihrer freien Meinung die Position der Kirche unterstützt haben. Djukanovic weist die massive Kritik der Oppositionsparteien zurück. Diese wollten die Lage in Montenegro nur schlecht reden und hätten keine Alternativen anzubieten. Seine Demokratische Partei der Sozialisten, der er seit 23 Jahren vorsteht, dürfte sich auf die Anhängerschaft auch dieses Mal verlassen können. Bei einem seiner letzten Wahlkampfauftritte vor dem Wahlsonntag in Budva ließ Djukanovic ausgiebig sich medienwirksam feiern. Du bist unsere erste Liebe, Montenegro, wir lieben dich.
Ein Beitrag unseres Balkan-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Übermorgen finden in Montenegro also Parlamentswahlen statt. Man denkt zunächst an Cockpit-Besatzungen und die Kabine. Es geht zum Beispiel aber auch um Kellner in Flughafenrestaurants oder Grafikerinnen der Bordmagazine. Kaum eine Branche in Großbritannien leidet so stark unter der Corona-Pandemie wie die Luftfahrtindustrie. Sie wird auch in Deutschland und anderswo hart getroffen. Besonders interessant ist allerdings, wie die britische Regierung nun damit umgeht. Wie stark muss der Staat überhaupt eingreifen? Das britische Kurzarbeiterprogramm soll im Herbst enden. Nathalie Klinger berichtet für uns aus London. Vor Corona war das ja eine Stadt mit Plänen für den Flughafenausbau.
Well, I've flown for 21 years.
21 Jahre lang war Sarah Warner, die eigentlich anders heißt, Flugbegleiterin. Jetzt hat sie ihren Job bei British Airways verloren. Ihr Schicksal ist eins von Tausenden. Kein anderer Sektor hat in Großbritannien seit Beginn der Pandemie so viele Stellenkürzungen bekannt gegeben wie die Luftfahrt. Viele Wochen mussten die Flieger in diesem Frühjahr wegen der Corona-Pandemie am Boden bleiben. In Großbritannien belasten die umfassenden Quarantänevorschriften die Branche jetzt zusätzlich, meint Alpesh Palaja, Chefökonom vom Wirtschaftsverband CBI. Reiserückkehrer aus vielen Ländern müssen hier in Quarantäne. Besonders vor diesem Hintergrund bewerten viele Unternehmen ihren Personalbestand und ihre Kosten neu. Im Juli kamen 88% weniger Passagiere durch den Flughafen Heathrow als im Vorjahresmonat, verglichen etwa mit einem 81%igen Rückgang am Frankfurter Flughafen. British Airways gab schon im April bekannt, langfristig 12.000 Stellen abzubauen. Es trifft vor allem Kabinenpersonal wie Sarah Warner. Sie hätte sich auf eine neue, vergleichbare Stelle unter schlechteren Konditionen bewerben können.
You can be made redundant. Voluntary, but there is nothing voluntary about
das heißt jetzt freiwillige Kündigung. Daran ist nichts freiwillig. Sie haben mir quasi die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich habe letztlich gekündigt, weil mein gesamtes Gehalt unter den neuen Vertragsbedingungen für den Kita-Platz meines Kindes draufgegangen wäre. De facto hätte ich 45% meines Gehaltes verloren.
I will lose about 45% of my wages.
Gewerkschaften und die Opposition im Parlament bezichtigen British Airways, die Pandemie als Vorwand für eine längst geplante Umstrukturierung zu nutzen. Labour-Chef Keir Starmer. British Airways versucht, auch ihre restlichen 30.000 Mitarbeiter zu schlechteren Bedingungen wieder einzustellen. Das ist untragbar und sollte Millionen von Arbeitnehmern alarmieren. British Airways hingegen verweist auf Verluste von 711 Millionen im zweiten Quartal, mehr als nach dem 11. September und der Finanzkrise 2009 gemeinsam. Die Maßnahmen seien kein Vorwand, sondern notwendig. Klar ist aber auch, möglich sind sie überhaupt, weil der britische Arbeitsmarkt so wenig reguliert ist wie kaum ein anderer in Europa. Das zeigen die Daten der OECD zum Beschäftigungsschutz. Arbeitgeber müssen hier zum Beispiel selbst bei Massenentlassungen keine Sozialauswahl vornehmen. Weder Alter noch Dauer der Betriebszugehörigkeit oder Unterhaltspflichten spielen eine Rolle. 730.000 Festangestellte verloren seit Beginn der Pandemie ihren Job. Die Wirtschaft ist in Großbritannien im zweiten Quartal um 20,4% eingebrochen, stärker als in anderen europäischen Ländern und etwa doppelt so stark wie in Deutschland. Zum Teil liegt das an der Struktur der britischen Wirtschaft, erklärt Chefökonom Alpesh Palaja vom CBI. Großbritannien hat einen größeren Dienstleistungssektor und Restaurants, Bars, Hotels und Theater bekommen die Folgen der Pandemie mit am stärksten zu spüren. Entscheidend für den Absturz sei jedoch die späte Reaktion von Boris Johnsons Regierung gewesen. Deshalb hat der Lockdown hier viel länger angedauert. Andere Länder, die früh eingegriffen haben, sind jetzt schon viel weiter darin, die Pandemie in den Griff zu bekommen und sich wirtschaftlich zu erholen. Das wahre Ausmaß der Krise wird frühestens Ende Oktober absehbar. Dann endet die eine große Maßnahme, mit der die Regierung versucht, den Wirtschaftseinbruch abzupuffern: das Kurzarbeiterprogramm, womit der Staat derzeit noch schätzungsweise 4 bis 5 Millionen Beschäftigte unterstützt.
Nathalie Klinger aus London. Großbritannien meldete gestern die höchsten Corona-Infektionszahlen seit 2,5 Monaten. Was Beihilfe zum Suizid mit göttlicher Barmherzigkeit zu tun haben könnte oder eben auch nicht, das hören Sie gleich in Tag für Tag im Anschluss an die Nachrichten. Tag für Tag heute mit Christiane Florin. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse. Schönen Tag noch mit dem Deutschlandfunk.